Die geistlichen Gaben in der Übergangsverwaltung. Paul hat uns die Verse, die ich betrachten will, 1 bis 13 gelesen und ich hoffe, dass wir sie noch ein bisschen abgespeichert haben, sodass ich gleich einsteigen kann. Paulus wendet sich hier in dem Text, den wir auslegen wollen, an geistlich Gesinnte, die aus der Unkenntnis herausgeführt werden sollen. Die ersten Verse in Kapitel 12 besagen, wir haben sie gehört, dass sie von den Nationen waren, steht wörtlich da, und zu den stummen Götzen abgeführt worden waren. Das ist nun Vergangenheit. Die von Paulus gewählte Vergangenheitsform waren, ist sicher schon ein Hinweis auf die kommende geistliche Verwaltung, die ja mit dem Epheserbrief eingeführt wird. Gläubige haben nichts mehr mit den Belangen der Nationen zu tun, weder mit ihren Religionen noch mit ihrer Politik. Jetzt ist ihr Bürgertum in den Himmeln, dessen Gesandte sie hier auf Erden sind. Aber zurück zu unserem Text, Vers 3. Da steht, niemand kann im Geiste sagen, in den Bann getan sei Jesus, das ist von unten. Und niemand kann sagen, Herr ist Jesus, wenn nicht in heiligem Geist. Dies wird dereinst das Bekenntnis jeder Zunge sein, der himmlischen und irdischen und unterirdischen. Jede Zunge wird huldigen, Herr ist Jesus Christus, zur Herrlichkeit Gottes des Vaters. Dies wird also nur durch den Heiligen Geist gewirkt sein, in williger Unterordnung als Frucht seines großen Opfers und seiner herrlichen Erhöhung. Durch den Heiligen Geist dürfen wir dies heute schon tun. Ab Vers 4 geht Paulus über zu den Zuteilungen des Wirkens, betont aber sogleich von rein, dass es derselbe Gott ist, der alles in allen wirkt. Welch ein wunderbares harmonisches Zusammenwirken. Gott, der Herr, der Geist. Die gleiche Harmonie sollte auch unter den Empfängern dieser Gnadengaben sein, sonst stimmt irgendetwas nicht. Geistesgaben werden nicht zum Selbstgenuss, sondern zur Förderung der herausgerufenen Gemeinde des Körpers Christi gegeben. Die in den Versen 7 bis 10 genannten Gaben sind Wirkungen des einen Geistes, der austeilt, wie er es beschließt, nach Vers 11. Gott ist Geist. Er gibt dem Sohn seinen Geist ohne Maß. Die Söhne erhalten den Geist nach einem bestimmten Maß. Also ein Geistesstrom, der alle zu einer wunderbaren Wirksamkeit miteinander verbindet. Die hier genannten Gaben, die wir noch einzeln durchgehen werden, die der Zeit der Unmündigkeit angepasst waren, während der Apostelgeschichtszeit, verbunden mit der damaligen Königreichsverkündigung, blieben wertvoll bis zum Schluss dieser Periode. Wie gesagt, auf diese Geistesgaben komme ich noch zu sprechen. Vers 12 wird auf die Einheit des Körpers hingewiesen. Viele Glieder, aber ein Körper, also auch der Christus. Kann man die Parallelstelle in Römer 12, 4 anfügen. Und in diesem einen Körper soll trotz verschiedener Gnadengaben größte Harmonie herrschen, da sie alle aus derselben Quelle stammen. Diese Einheit kommt besonders in Vers 13 zum Ausdruck. Durch die eine Taufe, in Epheser 4, 5 nachzulesen, die alle miteinander verbindet. Hier tritt klar der Übergangscharakter der Apostelgeschichte zutage. Zu Pfingsten wurde in Wasser getauft und darauf wurde der Heilige Geist empfangen. In dieser Taufe wurden gläubige Israeliten zu einer inneren Einheit zusammengeschlossen, nachzulesen in Apostelgeschichte 2, 37 bis 42. In Caesarea fand ein Übergang statt. Da fiel der Geist auf die Zuhörenden, bevor sie in Wasser getauft wurden. Hier wurden Proselyten, Cornelius und sein Haus, mit eingeschlossen. Apostelgeschichte 10, die Verse 44 bis 48. Aber danach tritt das Wasser völlig zurück. Hier leuchtet schon das Wesen der geistlichen Verwaltung voraus, die wir dann in Epheser 3, 2 und 9 finden. Jetzt sind alle in einem Geist, in einen Körper hineingetauft, ob Juden oder Griechen, ob Sklaven oder Freie, alle sind mit einem Geist getränkt. Das ist die einzige jetzt gültige Taufe, die sich in der in Epheser 1, 13 bis 14 gezeigten Weise vollzieht. Da lesen wir, in ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung hört. In ihm seid auch ihr, die ihr glaubt, versiegelt mit dem Geist der Verheißung, dem Heiligen, der ein Angeld unseres Losteils ist bis zur Freilösung des uns Zugeeigneten, zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Die Verse 20 bis 26 belehren uns, wir haben sie nicht gelesen, wie alle Glieder innig miteinander verbunden sind und eines auf das andere angewiesen ist. Und da wird uns von Paulus auch gesagt, dass wenn ein Glied leidet, dann leiden alle Glieder mit. Wird ein Glied verherrlicht, so freuen sich alle Glieder mit. Das verbindet doch stark. Nun will ich auf die in unseren Versen 7 bis 10 genannten Gnadengaben, Geistesgaben, eingehen. Diese Gaben stehen in engem Zusammenhang mit dem Körper des Christus, dessen Glieder alle innig zusammengehören, auch wenn sie unterschiedlichen Aufgaben dienen. Wir lesen noch einmal, damit es vor unserem Auge steht. Jedem Einzelnen aber wird die Offenbarung des Geistes gegeben, damit sie förderlich sei. So wird dem einen durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, dem anderen ein Wort der Erkenntnis nach demselben Geist, einem anderen Glauben in demselben Geist, einem anderen Gnadengaben des Heilens in dem einen Geist, einem anderen Kraftwirkungen, um Machttaten zu vollbringen, einem anderen Prophetenwort, einem anderen die Unterscheidung der Geister, einem anderen mancherlei Arten von Zungenreden, einem anderen die Übersetzung der Zungenreden. Dies alles nun wirkt ein und derselbe Geist, der einem jeden die eigene Gnadengabe zuteilt, so wie es sein Beschluss ist. Vorneweg sei gesagt, dass es dem Apostel Paulus hier nicht um das Wohl des Einzelnen, sondern um das der ganzen Gemeinde geht. Kein Einzelner soll sich aufgrund seiner Gnadengaben hervortun, vielmehr sind hier alle menschlichen Verdienste und jegliches Rühmen ausgeschlossen. Paulus nennt nicht den Inhalt der Gnadengaben, im Einzelnen führt er das nicht aus, sondern bezeugt nur ihre Unterschiedlichkeit. Und weil Unterschiedlichkeiten zu falschen Schlüssen und Fehlverhalten, zum Beispiel gegenseitiges Ausspielen, Abwehr, Neid, Eifersucht führen können, betont er, dass gerade diese Unterschiedlichkeiten vom selben Geist gegeben werden. Die Gnadengaben teilt Paulus in Dienste und Kraftwirkungen ein. Dabei ist der eine Geist der Vermittler der Gnadengaben und er gibt sie, weil der eine Herr die Dienste verleiht. Die Kraftwirkungen der Gnadengaben in den Diensten gehen jedoch auf den einen Gott und Vater zurück, der ja gemäß Epheser 1,11 grundsätzlich alles nach dem Ratschluss seines Willens bewirkt. Und was die Korinther damals noch nicht wussten, wissen wir heute, weil uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht wurde. Die Körpergemeinde in ihrer Ganzheit ist ein göttliches Werkzeug, um in Christus das All aufzuhaupten. Das steht so in Epheser 1, Verse 9 bis 10. Dies bedeutet, dass wir mitwirken dürfen, dass einmal jede Zunge huldige, Herr ist Jesus Christus zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Philipper 2,11. Es geht also letztendlich um das gesamte All. Deshalb sind wir vorherbestimmt und haben eine frühere Erwartung. Welch ein gewaltiger Auftrag. Paulus zählt in den Versen 8 bis 10 die einzelnen Gnadengaben auf, insgesamt 9. Und hier müssen wir unbedingt auf die Zeit und die besonderen Umstände achten. Zwar diente Paulus in Korinth bereits der herausgerufenen Körpergemeinde Christi Jesu, aber er diente auch noch den im Ausland lebenden Juden am Königreich und dies so lange, bis die letzte jüdische Gemeinde sein Angebot abgelehnt hat. Wir nennen diese Dienstperiode des Paulus die Verwaltung des Übergangs. Und zwar des Übergangs von der Pfingstverwaltung zur Verwaltung des Geheimnisses. In dieser Zeit des Übergangs, wo die heutige Verwaltung der Gnade noch als Geheimnis verhüllt war, gab Gott den jungen Gemeinden Hilfestellung auch durch zeitlich begrenzte Gnadengaben. Ein Teil der in Versen 8 bis 10 aufgezählten Gnadengaben fällt unter diese zeitliche Frist. Bedenken wir hierbei, dass in den jüdischen Königreichsgemeinden, die ja gemäß Römer 11, 25 bis zur Verstockung lebendig waren, zum Beispiel die Geistesgabe der Heilung oder des Zungenredens, selbstverständlich waren. Die Verwaltung des Übergangs war ein Übergang vom Schauen zum Glauben. Es ist hilfreich, wenn wir die aufgezählten Gnadengaben zuerst ordnen und dann drei Gruppen bilden. Die ersten beiden genannten Gnadengaben, nämlich die Weisheit und die Erkenntnis, stellen die erste Gruppe dar und beinhalten den Dienst des Wortes und der Rede. Die zweite Gruppe, die Gabe des Glaubens, des Heilens, der Machttaten, des Prophetenworts und die Unterscheidung der Geister, kann man mit erbauende Glaubenswirksamkeit überschreiben. Die letztgenannten zwei Gaben, die des Zungenredens und des Übersetzens der Zungenreden, bildet die dritte Gruppe. Die erste Gruppe, ein Wort der Weisheit und der Erkenntnis, ist ja nichts anderes als die für alle förderliche, erbauliche Rede, also der Dienst am Wort. Aus Korinther 2, 1. Korinther 2, 6 wissen wir, dass Weisheit die tiefer führende Einsicht in Gottes Geheimnisse ist. Und nach Philipper 3, 8 ist Erkenntnis das Hineinwachsen in Christus Jesus, unseren Herrn, ihn zu gewinnen und in ihm befunden zu werden. Und dazu ist erst einmal der Dienst am Wort, also ein Wort der Weisheit und der Erkenntnis, notwendig. Beide Gnadengaben haben bis heute ihre volle Gültigkeit. Ja, sie sind das tragende Fundament innerhalb einer Gemeinde. Wie wunderbar ist es, wenn wir mit Weisheit in Gottes Ratschluss hineingeführt werden und wenn wir immer mehr die Erkenntnis gewinnen, dass wir tatsächlich heute schon mit jedem geistlichen Segen inmitten der Überhimmlischen gesegnet sind. Und dies in ihm, in Christus, unserem Herrn. Steht so in Epheser 1, 3 folgende. Mit der Gabe des Glaubens ist nicht der rettende Glaube an Christus Jesus gemeint, den ja jeder berufene Gläubige als Anfangsgeschenk erhält, sondern vielmehr jener an einzelne verliehene Glaube, der für die ganze Gemeinde als Vorbild dient. So gesegnete Brüder und Schwestern stärken durch ihren festen und unerschütterlichen Glauben den Glauben der ganzen Gemeinde und helfen so zum Aufbau mit. Auch diese Gabe hat heute ihre volle Gültigkeit und ist eigentlich überall nur wünschenswert. Wir kommen zur viertgenannten Gnadengabe. Wir haben vornherein gesagt, dass es 9 sind, die hier aufgezählt sind. Der des Heilens, hier haben wir die Mehrzahlsform. Es kann sie zum Beispiel durch Wort, Gebet oder Handauflegung geben, aber es ist immer in dem einen Geist. Hier müssen wir allerdings äußerst vorsichtig sein, denn diese Gabe spielt in der Verwaltung der Gnade keine Rolle mehr. Der Gläubige heute lebt nicht mehr in schaubaren Wundern und Zeichen, sondern allein im Glauben, was nach Hebräer 11, 1 ein Überführtsein von Tatsachen ist, die man nicht erblickt. Schauen wir auch auf das Leben des Apostels. Die Apostelgeschichte gibt uns hier ausreichend Auskunft. Am Anfang seines Dienstes war Paulus mit umfassenden Gnadengaben, ja ungewöhnlichen Machttaten, Apostelgeschichte 19, 11, 12 bezeugt das, ausgerüstet, mit welchen er nicht nur heilen, sondern auch Tote auferwecken konnte. Doch je tiefer er in Gottes Geheimnisse geführt wurde, je mehr wurden ihm diese Kräfte genommen. Schon im zweiten Brief an die Korinther berichtet er, wie er 3-mal umsonst zum Herrn um Heilung am eigenen Körper flehte. Anstatt Heilung kam die Antwort, dir genügt meine Gnade, denn meine Kraft wird in Schwachheit vollkommen gemacht. 2. Korinther 12, Vers 9. Wenn es heute überhaupt noch solche Art von Heilung gibt, dann beruht sie nicht auf einer an Menschen verliehenen Gnadengabe, sondern liegt am göttlichen Erbarmen. Philipper 2, 27 gibt uns da einen entsprechenden Hinweis. Und an diesem Erbarmen ist unser Gott ja so reich. Epheser 2, 4 sagt das. In unserer zweiten Gruppe sind auch Gaben, die heute nicht mehr gültig sind, weil wir nicht mehr in der Verwaltung des Übergangs sind, sondern in der Gnade. Und was wir in Bezug auf das Heilen gesagt haben, gilt auch für die Kraftwirkung, um Machttaten zu vollbringen. Wir brauchen heute keine äußeren Zeichen und Wunder mehr. Das große Wunder ist vielmehr, dass wir gerade in all unserer äußeren Schwachheit unseren Gott und Vater überaus verherrlichen können. Für die Korinther waren Machttaten noch ein wirksames Zeugnis. Es stärkte sie im jungen Glauben. Auch brauchten sie in ihrer Gemeinde das Prophetenwort, weil Gottes Wort noch nicht vervollständigt war. Die Reife des Wortes kündigte Paulus den Korinthern aber schon an, und zwar in 1. Korinther 13, Vers 10 dann, er betont da gleichzeitig, dass dann das aus dem Bruchteil abgetan wird. Heute bedarf es keiner Propheten mehr. Was jene einst in Korinth voraussagen mussten, ist heute schwarz auf weiß im Wort der Wahrheit niedergeschrieben. Und die auch genannte Unterscheidung der Geister? Nun, es sollte ja in Korinth erst einmal geprüft werden, ob die Prophetenworte überhaupt aus Gott waren. 1. Thessalonicher 5, 19 bis 21 lesen wir ja Ähnliches. Auch diese junge Gemeinde sollte das Prophetenwort nicht verschmähen, weil sie darauf angewiesen war. Aber sie sollte auch alles prüfen und das Vortreffliche behalten. Unterscheidung der Geister musste also sein. Wir heute stehen in unserem Herrn, angezogen mit seiner kompletten Waffenrüstung, mit der wir die falschen Geister nicht nur erkennen, sondern ihnen auch standhalten können. Epheser 6, 10 bis 18. Die letzte Gnadengabengruppe und auch die letztgenannten zwei Gaben betreffen die Zungenrede. Auch sie spielt heute in der Verwaltung der Gnade keinerlei Rolle mehr. Den Ursprung des Zungenredens finden wir in Apostelgeschichte 2, 1 folgende. Erfüllt mit Heiligem Geist fingen die Jünger an, in anderen Zungen zu reden. Und warum? Weil viele Fremde dem Ereignis beiwohnten und sie hörten die Jünger ihre Mundart sprechen. Sprache sprechen. Die Zungenrede war dort also kein inhaltsloses Lallen, sondern diente den Fremden zum Verstehen. Wenn wir hiervon ausgehen, muss man sich nur wundern, wie gerade heute in charismatischen Bewegungen, sogenannten Pfingstgemeinden, das Zungenreden hoch im Kurs ist. Ja, es wird manchmal geradezu zum Gradmesser, ob ein Gemeindeglied überhaupt Heiligen Geist hat. Hinter den Zungen, dem Zungenreden, verbergen sich heute oft Mächte der Finsternis. So wurden vermeintlich hochgepriesene Zungenredner von Sprachforschern überführt. Ihre fremde Sprache enthielt schlimme Gotteslästerungen. Das ist großer Sicherheit uns überliefert. Also Vorsicht, wo immer wir auf die Zungenrede stoßen. In Korinth war Zungenreden mit Übersetzung noch angebracht und gegeben. Es war die Zeit des Übergangs. Heute brauchen wir das nicht mehr, weil Gott mittels seines Geistes durch sein Wort zu uns spricht. Und sein Wort haben wir vollendet in unseren Händen. Vers 11 schließt das Thema Gnadengaben vorläufig ab und wir wollen noch einmal auf ihre falsche Handhabung hinweisen. Wer keine Wortteilung kennt, wer also zwischen dem Auftrag Israels an den Menschen auf der Erde und dem Auftrag der Körpergemeinde an den überhimmlischen Geschöpfen nicht unterscheidet, wird auch zwischen den verschiedenen Gnadengaben nicht unterscheiden können. Israels Auftrag lautet gemäß Matthäus 28, Vers 19, alle Nationen auf dieser Erde zu Jüngern zu machen und dies während der tausendjährigen Königsherrschaft Christi auf der Erde. Das Pfingsterlebnis in Apostelgeschichte 2 mit all den sichtbaren Kraftwirkungen war ein Vorgeschmack auf dieses kommende irdische Königreich. Bedenken wir, dass die Menschen sichtbare Zeichen erwarten und Israels Auftrag diese sichtbaren Kraftwirkungen auch enthält. Paulus diente zur Zeit der Korinther auch noch den Juden in der Diaspora am Königreich. Ja, die Juden hatten hier immer noch den absoluten Vorrang. Die Korinther waren also durchaus mit diesen sichtbaren Kraftwirkungen bekannt und vertraut. Wir befinden uns hier, wie schon wiederholt gesagt, in der Verwaltung des Übergangs, nämlich des Übergangs von der Königreichsbotschaft hin zur Enthüllung des Geheimnisses Gottes, das in Epheser 3, Verse 1 bis 12 dargelegt ist. Körpergemeinde Christi Jesu hat keinen Auftrag an die Nationen. Ihr Auftrag wird es gemäß Epheser 1, Vers 10 sein, in Christus das All in den Himmeln aufzuhaupten. Und die Bewohner der Himmel bedürfen keiner sichtbaren Wunder und Zeichen. Vielmehr werden wir für sie Schaugefäße seiner Gnade sein. Das steht so in Epheser 2, Vers 7. Die Verwaltung des Übergangs enthält also ganz klar ein Abrücken von den sichtbaren pfingstlichen Zeichen und Wundern hin zu der alles umfassenden und überströmenden Gnade. Dies ist die Lektion, die wir heute wissen und beherzigen sollten. Vers 12 sagt aus, es liegt in Gottes Ratschluss, dass er zwei Gruppen bestimmt hat, die mithelfen dürfen, das große Ziel zu erreichen, nämlich das ganze All in Christus aufzuhaupten. Die zwei Werkzeuge stellen zum einen Israel für die Erde dar und zum anderen die Körpergemeinde für die Himmel nach Epheser 1, Vers 10. Niemand kann sich seine Berufung selber aussuchen, aber jeder kann erkennen, wo sein Platz ist. Er muss sich nur die Mühe machen, das Wort Gottes im Zusammenhang zu lesen. Wer immer nur einzelne Verse herauspickt, entweder weil sie ihm gerade passen oder gar nach dem Zufallsprinzip, wird schwerlich den Heilsplan Gottes erkennen. Paulus führt jetzt die Korinther tiefer in ihre Bestimmung und Berufung ein. Sie sind nämlich nicht zum Dienst am irdischen Königreich berufen, sondern bilden gemeinsam einen Körper, nämlich den Körper des Christus, und haben damit eine überhimmlische Berufung. Zusammenfassend dürfen wir festhalten, es ist derselbe Geist, der einem jeden die ihm zugedachte Gnadengabe zuteilt. Und diese Zuteilung ist eben unterschiedlich, so unterschiedlich, wie es die einzelnen Glieder an einem Körper sind. Und auf diesen Unterschied geht Paulus in dem Vers 12 ein. Dabei beachten wir, dass er nicht das Verhältnis der einzelnen Glieder zu Christus behandelt, sondern das Verhältnis der Körperglieder unter und zueinander. Wir haben uns deshalb immer wieder selbst zu fragen, bin ich der Maßstab, an dem ich die anderen messe, oder sehe ich die wunderbare Vielfalt? Und diese Vielfalt kann sich durchaus auch in den vielen Gemeinschaften ausdrücken, in der jede ihren eigenen Schwerpunkt hat. Und alle sind mit Christus, ihrem Haupt, als ein einheitlicher Organismus verbunden. Das darf uns alle froh und dankbar machen und auch Vorurteile abzubauen helfen. Ich mache nochmal einen Ausflug in Verse, die wir nicht gelesen haben, 26 und 27 des 12. Kapitels. Das ist dann der Eingang meines abendlichen Dienstes, des 1. Korintherbriefs, darf ich schließen. Und sei es, dass ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit, oder dass ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid zusammen, der Körper des Christus, und als Glieder gesehen, Glieder daran, wie Gott sie nämlich in der herausgerufenen Gemeinde einsetzte. Ich darf zu unserem Wort noch abschließend aus Worte des Zuspruchs von unserem Wilhelm Bollingheuer zitieren. Das ist nochmal ganz kurz zusammengefasst, was ich sagen wollte. Gut gesagt. Die Verbundenheit und Einheit aller Gläubigen beruht auf dem einen Geist, denn in dem einen Geist sind alle in den einen Körper getauft und alle mit dem einen Geist getränkt. Diese innige Verbindung aller Glieder der herausgerufenen Gemeinde miteinander und zueinander hin vergleicht Paulus mit dem menschlichen Körper und seinen Gliedern, die alle zusammen einen Körper bilden. Die vielen Glieder des Körpers reden von der Mannigfaltigkeit ihrer Aufgaben. Da gibt es solche, die äußerlich sichtbar einen Dienst tun und andere, die im Verborgenen wirken. Gott hat sie so eingesetzt und zusammengefügt, damit alle Glieder füreinander da sind. Was wäre der ganze Körper ohne die Hände, die ihn pflegen, kleiden und mit Nahrung versorgen? Was wäre er ohne die Füße, die ihn durch den Staub der Straße tragen, hin zum Ziel, das Herz und Kopf sich vorgenommen haben? Das Auge, in das ein winziges Staubkorn fliegt, ist hilflos, gäbe es nicht die Finger, die den Fremdkörper mit aller Vorsicht entfernen könnten. Die Glieder aber, die uns weniger geehrt erscheinen und die wir darum wohlanständig verbergen, haben nicht weniger wichtige Aufgaben zu erfüllen. Gott hat den Körper so zusammengefügt, damit keine Spaltung entsteht und kein Glied im Nachteil ist, sondern alle zusammen zum Wohl des Ganzen wirken. Ebenso ist es in der Gemeinschaft der Gläubigen. Ein jeder hat darin seinen ihm zugewiesenen Platz und dafür Gaben und Aufgaben erhalten. Niemand ist geringer als der andere. Alle sind gleich wichtig und notwendig und aufeinander angewiesen, ja zu einem gegenseitigen, hilfreichen Dienst der Liebe verpflichtet. Wenn nun ein Glied des menschlichen Körpers verletzt ist, dann leiden alle Glieder mit. Wird aber einem Glied eine besondere Wohltat zuteil, so sind auch davon alle Glieder betroffen. Ebenso ist es im geistlichen Bereich. Wir leiden mit, wenn Glaubensgeschwister durch tiefen Wege des Leidens geführt werden. In herzlicher Fürbitte bringen wir sie vor Gottes Angesicht. Wir freuen uns aber auch, wenn ihnen äußerliche und innere Wohltaten zufließen und bekunden dies dankbar in unseren Gebeten. Es ist die innige und herzliche Gemeinschaft des Geistes und der Liebe, die uns zu solcher Anteilnahme drängt. Lasst uns als Glieder der Familie Gottes darin nie nachlassen, denn das entspricht der Gesinnung Christi Jesu. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch. Meine Liebe ist mit euch allen in Christus Jesus. Amen. So schließt auch der 1. Korintherbrief des Apostels Paulus.